Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 30. Kerstin Kehle heute bei uns zu Gast. Sie ist Branch Manager Qingdao vom German Center Shanghai. Als Austauschschülerin kam Kerstin nach Shanghai und traf sogar den späteren Premierminister Chinas, Herrn Zhu. Die prägenden Eindrücke brachten sie wieder nach China. Seit 1999 arbeitet und lebt sie in China. Nach den Stationen Carla Porzellan und BMW hat sie die Idee von einem German Center so gut gefunden, sodass sie seit 2007 dort arbeitet. Heute leitet sie die Zweigstelle vom German Center in Qingdao und hilft mit Leidenschaft deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen für ihren Markterfolg. Hallo Kerstin, grüß dich.
Hallo Xiaolong, grüß dich. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich besonders, dass ich heute sozusagen mit einem weiteren Hamburg-Shanghai-Schüleraustausch-Alumni, der du ja auch bist, einen Hotpot zwischen Hannover und Qingdao aufnehme.
Du hast auf den Punkt gebracht und ich habe mich auch sehr gefreut. Ohne diese Podcast-Verabredung konnte ich gar nicht wissen, dass du damals auch als Austauschschülerin in Shanghai warst. Und wir sind ja in Deutschland oder in Hamburg in der deutschen Familie untergebracht worden. Und wie seid ihr damals in Shanghai untergebracht?
Wir waren hauptsächlich, also die meiste Zeit, im Gästehaus der Shanghai Waiyu Zhongxue gewesen, weil einfach zur damaligen Zeit die Lebensverhältnisse der lokalen Familien teilweise zu beengt gewesen wären, um uns für 3 Wochen bei sich aufzunehmen. Aber die Familien wollten sich so gerne revanchieren dafür, dass ihre Kinder in Hamburg 3 Wochen bei den Gastfamilien waren, dass sie sich sozusagen erkämpft hatten, uns für ein Wochenende zu sich zu holen. Und so habe ich also tatsächlich auch 1990, damals schon mit 17, ein Wochenende bei meiner chinesischen Gastfamilie verbracht.
In damaliger Zeit die Lebensumstände natürlich ganz anders in China als jetzt. Aber was war für dich noch jetzt mit relativ langem Abstand zurückblickend die krassesten Eindrücke von dir?
Am krassesten oder am stärksten anders empfand ich damals, und das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie wenig Autos es gab. Dafür sehr viele Fahrräder. Damals war der Eindruck noch korrekt. Und dass damals in Shanghai die allermeisten Leute Verkehrsampeln behandelt haben, als ob sie so eine Art Deko im öffentlichen Raum wären. Das waren so freundliche Vorschläge, aber man musste nicht unbedingt bei Grün gehen und bei Rot auch nicht unbedingt stehen. Das war schon, als ich zum Studium Mitte der 90er Jahre wieder in China war. Da war das schon anders. Da hat man selbst in Jiangxi dann doch schon mehr oder weniger sich an das gehalten, was die Ampeln so vorgegeben haben. Das war so für uns mit der erste sehr andere Eindruck.
Das kann ich dir nur zustimmen. Genau andersrum habe ich erlebt. Ich war ein Jahr später als du in Deutschland. Das war 91 und wir waren ja in Hamburg. Ich war in einer Familie untergebracht in Hamburg-Blankenese und da habe ich mich sehr erstaunt, als ich über die Straße gehen wollte, da hielten die Autos. Das habe ich nicht glauben können, dass die Autos da wegen mir halten, also hielten. Das war für mich die krasseste Eindrücke.
Es ist wirklich lustig, was nach langer Zeit übrig bleibt. Ich weiß, dass mein Austauschpartner einmal sagte, es sei so fantastisch in Hamburg, wie gut die Luft sei. Und das sagte er am Hamburger Hauptbahnhof direkt an der Kirchenallee, wo nun nicht die beste Luft Qualität in ganz Hamburg wirklich zu riechen war. Und ich habe das natürlich auch erst einordnen können, als ich dann eben in Shanghai war und es eben schon Herbst war und von daher auch ein bisschen mehr Kohlegeruch in der Luft lag damals.
Ja, ja, ja. Ich meine, das ist wirklich ein tolles Programm. Wir müssen echt auch uns bedanken bei den Organisatoren sozusagen, dass wir diese Chance bekommen haben, so früh schon mit anderen Kulturen zu beschäftigen. Aber du hattest ja noch eine tolle Chance gehabt, nämlich den Premierminister Zhu, der späteren Premierminister Zhu Rongji getroffen. Wie war das?
Das war sehr aufregend. Der Herr Zhu war damals Oberbürgermeister von Shanghai. Und weil uns und unsere chinesischen Austauschschüler in Hamburg der damalige Oberbürgermeister Herr Foscherau empfangen hatte, hat sich Shanghai dann revanchiert und hat also uns auch in Shanghai empfangen. Und ich habe ein Bild, mit dem kann ich eigentlich jeden Chinesen beeindrucken, wo ich drauf bin mit 16 Jahren, man erkennt mich dann nicht mehr unbedingt, aber jeder Chinese, der das Bild sieht, erkennt natürlich sofort Herrn Zhu Rongji, den ehemaligen Premierminister. Ich habe nur leider während dieses Treffens meine wunderbare Chinesischlehrerin enttäuschen müssen, denn ich war so nervös, dass ich Englisch gesprochen habe und nicht Chinesisch, weil ich Angst hatte, ich mache irgendwas falsch, obwohl ich sicherlich auch damals nach 2 Jahren Chinesisch noch wunderbar hätte sagen können, wo ich hier Huan Shanghai. Ja, also ich mag Shanghai oder es gefällt mir, aber ich war zu aufgeregt. Mit 17 war ich nicht daran gewöhnt, über Oberbürgermeister die Hand zu schütteln.
Ja, also unser Austauschprogramm oder die Aktionen waren wirklich die ersten Austauschaktivitäten zwischen Deutschland und China. Und als du nach dem Studium und dann dich entschlossen hast, auch nach China zu kommen, zu arbeiten, das war natürlich auch für viele schon sehr, sehr früh. Wie kam damals, dass du doch jetzt nach dem Studium für Beruf auch entschieden hast, am Standort China zu arbeiten?
Das hat sich tatsächlich an dem Schüleraustausch mit entschieden. Und zwar hatte ich als ganz junges Kind mit 7, 8, hatte ich eine Phase, in der habe ich mit Begeisterung Karl May und auch sonst alle möglichen Bücher gelesen, die mit dem Wilden Westen zu tun hatten. Und damals war ich als Kind fest entschlossen, wenn ich mal groß bin, dann will ich im Wilden Westen mit Winnetou über die Prärie reiten. Und dann wurde ich ein bisschen größer und mir hat eben jemand beigebracht, ja, der Wilde Westen ist ein historischer Ort, da kannst du nicht mehr hin zurück, dafür bist du zu spät geboren. Und das fand ich damals sehr schade, das weiß ich heute noch. Aber dieser Wunsch nach Abenteuer, irgendwo hinzugehen, wo alles ganz anders ist und wo wirklich alles, ja, eben wirklich nicht Deutschland gleich, der ist mir geblieben. Ich wusste nur natürlich nicht sofort mit 9 oder 10 jetzt, was ich stattdessen machen wollte. Aber dann hatte ich wirklich das Glück, an einer der 3 Hamburger Schulen zu sein, die an diesem China-Austausch teilnahmen. Und insofern hatte ich dann die Chance, früh schon Chinesisch zu lernen. Das habe ich auch mehr so, also nicht mit Blick auf Karriere, sondern nur aus Interesse gemacht. Und als ich dann aber von dem Austausch zurückkam, ich weiß noch, dass eine der Dinge, die ich in Shanghai eben gemerkt habe, war, hier ist wirklich alles ganz anders als in Hamburg. Das ist ja spannend. Hier bin ich hin zurück und dann habe ich tatsächlich, als ich zurückgekommen bin, mich gezielt umgeschaut, welche Studienprogramme es damals in Deutschland gab, die ich mir dann angeschaut habe, die mir helfen könnten, wieder später in China zu arbeiten. Damals waren es noch nicht so sehr viele und ich bin letztlich an der jetzigen Hochschule für Wirtschaft Ludwigshafen, damals war es noch die Fachhochschule Ludwigshafen, gelandet am Ostasien-Institut und habe also Betriebswirtschaft gelernt mit Schwerpunkt Marketing und zusätzlich Chinesisch, also die moderne Sprache und auch Geschichte, Landeskunde und aktuelle Entwicklung Chinas. Ich bin also nicht Sinologin, wie manche Leute vermuten, wenn Sie hören, dass ich Chinesisch kann. Aber für mich war tatsächlich mit der Zielsetzung, nach China gehen und arbeiten zu wollen, war das eigentlich eine optimale Kombination.
Ich habe auch ein paar Gäste, die an der Universität Bremen Chinesisch studiert haben oder beziehungsweise einen Studiengang mit chinesischem Schwerpunkt. Das sind ja die, oder das waren die wenigen Universitäten, die sowas angeboten haben. Ne? Das war noch in den Ende 90er oder Mitte 90er noch Seltenheit.
Das stimmt allerdings. Ich glaube, es gab außer Bremen, Köln, Ludwigshafen gab es nur Passau. Und in Passau meines Wissens nicht mit Betriebswirtschaft, sondern nur mit Jura kombiniert. Und das war mir ein bisschen zu langwierig mit Jura.
Haben damals deine Kommilitonen oder Kommilitoninnen auch später die meisten mit China zu tun oder hab sich da ein bisschen verlaufen?
Teils, teils. Also in unserer Gruppe haben schon doch einige später mit China zu tun gehabt. Wir waren auch kein sehr großer Studiengang damals. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Damals haben nur ungefähr 40 Studenten im Studiengang China angefangen, einmal im Jahr, und 20 im Studiengang Japan. Und das hat sich dann bis zum Vordiplom, wir haben ja noch nach der alten Studienordnung studiert, hat sich das auch immer noch so ein bisschen ausgedünnt. Ich glaube, es waren letztlich, wir waren so ungefähr 30, die dann auch wirklich zu Ende studiert haben. Und davon ungefähr die Hälfte, denke ich, ist wirklich nach China gegangen. Und einige hatten vielleicht in Deutschland schon mit China zu tun. Aber es gab auch durchaus welche, die dann hinterher eben keinen Job mit China-Bezug bekommen haben.
Ja, ist das doch eine große Community, 30 Leute. Und ja, also vielleicht trifft man sich bei meinem Podcast wieder. Dann sage ich dir dann auch wieder Bescheid. Das könnte durchaus sein, ne, weil die Gäste, die bei mir sprechen, sind häufig so wie bei dir mit 15 plus Jahre China-Erfahrung. Und also wenn ich da jemanden treffe aus Ludwigshafen, damals aus der Hochschule, dann sage ich dir später nochmal Bescheid. Ich möchte aber unser Gespräch so ein bisschen auf Gegenwart lenken. Wir hatten ja einen schönen Spaziergang in die Vergangenheit und du warst seitdem wirklich über 22 Jahre jetzt in China beruflich tätig. Du bist jetzt Branch Manager für German Center in Qingdao. Was ist konkret deine Aufgabe? Was macht German Center in Qingdao?
In Qingdao entwickeln wir sozusagen den Markt für German Center weiter. In Shanghai und Peking und auch an den anderen weltweiten Standorten konzentrieren sich ja die German Centers darauf, hauptsächlich deutschen und anderen internationalen, aber schon ein starker Schwerpunkt liegt auf deutschen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, Büros zur Verfügung zu stellen und eine Plattform zu bieten, auf der sie sich gegenseitig unterstützen können und auch das Management fragen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme gibt. Die Grundidee der German Center ist ja so ein bisschen, gemeinsam sind wir stark und können uns mit unseren Erfahrungen gegenseitig helfen. Das funktioniert an den Standorten, an die automatisch schon attraktiv sind für deutsche Unternehmen, besonders gut. Und dann trat vor einigen Jahren, also inzwischen ist es tatsächlich vor über 10 Jahren, Qingdao an uns heran, genauer gesagt der deutsch-chinesische Ökopark hier, eine Entwicklungszone, die sich damals gerade erst daran machte, eine Art kleine Mini-Stadt nach umweltgerechten Maßstäben aufzubauen. Und unter anderem wollten sie dort kombinieren Arbeiten, Produktion, Büros, Wohnen, Leben, Schulen, also es sollte wirklich alles integriert sein. Und als sie zum Thema Büros kamen, kamen sie auf German Center in Shanghai und haben sich angeschaut, wie unsere Erfolgsgeschichte dort ausgesehen hat und haben dann gefragt, ob wir nicht hier in Qingdao ein German Center aufbauen könnten, in der Hoffnung, dass dann automatisch ganz viel Investitionen aus Deutschland kämen. Da mussten wir sie natürlich enttäuschen und sagen, wenn nicht sowieso schon recht viel Interesse besteht, dann reicht die reine Anwesenheit eines guten und gut geführten Bürogebäudes leider nicht aus, um ganz viel zusätzliches Investment anzulocken. So einfach ist das auch nicht. Wir sind zwar gut, aber wir können nun nicht wegmachen, falls irgendwelche anderen Gründe bestehen, nicht nach Qingdao zu gehen. Daraufhin haben wir tatsächlich dann darüber nachgedacht, Qingdao ist ja kein schlechter Standort per se, auch nicht für KMU, und haben dann darüber nachgedacht, dass aber für eine Second-Tier-City, die Qingdao ist, es gibt ja keine offizielle Einordnung dafür, aber ich würde sagen so, es gibt da so ein paar Kriterien, wo ich sagen würde, ja, Second-Tier-City kommt in etwa hin. Und dann haben wir uns angeschaut, insgesamt wie viele ausländische Firmen es hier gibt, wie viele deutsche. Und die Zahl hört sich erstmal doll an, 200 deutsche Firmen. Andererseits waren da eben wirklich auch Kleinstbüros mit dabei, die zum Teil vielleicht von zu Hause aus Sourcing betrieben haben. Letztendlich haben wir dann also mit dem Ökopark über Jahre immer wieder darüber gesprochen, haben sie auch begleitet, als sie die Gebäude hier erbaut haben. Denn das Gebäude, in dem wir jetzt sind, das wir verwalten für den Ökopark im Sinne eines German Centers, das wurde nach den Standards des DGNB, also der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, errichtet. Das war an und für sich schon eine große Herausforderung für Qingdao zu sagen, das wollen wir jetzt hier hinbekommen. Wir möchten beweisen, dass es uns ernst ist mit nachhaltiger Bauweise, mit nachhaltigem Aufbau dieser Entwicklungszone. Und da war also dieses Gebäude eine der ersten Projekte, das entstand. Letztendlich konnten wir dann auch überzeugen, dass ein halbleeres Gebäude, in dem nur ein paar Firmen sind, weil man sich darauf versteift, dass es nur deutsche Firmen sein dürfen, für niemanden angenehm ist, auch nicht für die deutschen Firmen. Und insofern haben wir gesagt, es ist sowieso in unserer zunehmend globalisierten Welt nicht sinnvoll, wenn man sich weiter abschottet. Lasst uns eine neue Untermarke sozusagen aufbauen, in der wir sagen, wir sind hier das German Enterprise Center. Ja, in dem sind nicht nur deutsche Firmen willkommen, sondern Firmen aus allen Ländern. Wir haben aktuell 25 Mieter, sind so zu 60% ungefähr belegt. Und darunter sind fünf deutsche Firmen. Wir haben aber auch eine Firma aus Hongkong, aus Taiwan. Und wir haben jetzt gerade wieder eine Anfrage von einer Schweizer Firma. Also es ist eine ganz gute Mischung. Und für kleine und mittelständische Unternehmen sind wirklich die Sorgen oder auch die Probleme, die sie zum Teil haben, recht ähnlich, selbst wenn sie aus China kommen. Insofern funktioniert auch hier unsere Plattformidee, dass wir den Mietern Möglichkeit geben, sich leicht kennenzulernen und miteinander in Kontakt zu kommen und untereinander auch Lösungen auszutauschen. Also ich war besonders, ja, stolz, klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich wusste, dass unsere Idee funktioniert hat, als 2020 am 24.12. unsere erste Mieterfirma eine Weihnachtsfeier ausgerichtet oder organisiert hat in einem Café hier in der Nähe und dazu waren alle Mieter eingeladen und wir natürlich auch und die Leute sind gekommen und hatten Spaß und haben sich getroffen und da habe ich gewusst, es hat funktioniert, wir haben es geschafft, wir haben auch in Qingdao hier jetzt diesen Gemeinschaftsgeist.
Der ja, die Center Community-Gedanke, ne? das ist jetzt da.
Ja, genau. Also das hat mich richtig gefreut, denn das ist eigentlich, was mein Team und ich seit 2016 hier versucht haben, wirklich voranzutreiben und auch immer wieder Gelegenheit zu geben, natürlich ohne ständig in Action zu verfallen. Die Firmen sitzen ja hier in ihren Büros auch, um zu arbeiten. Aber es freut mich doch, dass es eben auch international funktioniert, dass der Gedanke ankommt.
Und das ist auch ein Abenteuer, Karl-May-mäßig.
Ein bisschen hast du sicherlich recht, denn
ja, aber Spaß beiseite. Ich denke mal, das ist gerade sehr interessant, weil German Center, ihr seid ja eigentlich auch ein Mittelstandsunternehmen, ne? Und ihr seid in China erfolgreich, in Shanghai, das ist bekannt, und deswegen hat ja die Stadt Qingdao an euch sehr lange bearbeitet, sodass ihr dann in Qingdao präsent seid, auch jetzt mit einer Submarke. Das hast du ja im Nebensatz gesagt, das ist für euch quasi auch eine Geschäftsweiterentwicklung am chinesischen Standort. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Und du hast sicherlich sehr, sehr viel beigetragen. Was ist konkret deine Rolle und deine Aufgabe als Branch Manager?
Also ich sage manchmal im Spaß, ich bin hier nur die Chefin, aber wenn Sie wissen wollen, wie hier die Dinge laufen, dann stelle ich Sie mal kurz meinem Team vor. Und das klingt natürlich immer etwas flapsig, aber tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass meine Hauptaufgabe als Chefin ist, mein Team dafür zu sorgen, dass mein Team alles hat, was es braucht, um den Job gut zu machen. Ja, es gibt ja so ein paar Mythen über Personalführung in China oder über chinesische Mitarbeiter, die sich hartnäckig halten, aber die meiner Erfahrung nach tatsächlich nicht stimmen. Also dieser erste Mythos ist, dass Chinesen nicht bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Das kann ich nicht bestätigen. Ich muss natürlich nur vielleicht wissen als ausländischer Manager oder Führungskraft, dass meine chinesischen Mitarbeiter wissen müssen, also von mir direkt gesagt bekommen müssen, dass sie für etwas verantwortlich sind, dass sie bis, meinetwegen bis zu einer gewissen Summe oder bis zu einem gewissen Umfang selber entscheiden dürfen, und dass ich von ihnen erwarte, dass sie Verantwortung für bestimmte Bereiche übernehmen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das hervorragend. Also ich habe da wirklich keine Probleme. Und der zweite Mythos ist eben, dass Chinesen angeblich nicht in der Lage seien, ihre Meinung zu sagen gegenüber Vorgesetzten. Das finde ich so allgemein auch wirklich nicht korrekt. Zum einen stimmt es sicherlich auch gegenüber manchen deutschen Vorgesetzten, dass man vielleicht auch als Deutscher da sich denkt, oh weh, der oder die ist so cholerisch, da halte ich mal lieber den Mund. Und zum anderen kommt es auch da eben wirklich darauf an, wie man kommuniziert und dass man dem Team klar macht, dass man sich nicht lustig macht, dass man ihre Meinung nicht abschmettert oder niedermacht. Also ich kann mich nicht darüber beklagen, dass mein Team kein Feedback geben könnte. Und wenn man das eben in einem, ich denke, das ist zentral, das als Chef in einem kleinen mittelständischen Unternehmen hinzubekommen. Natürlich möchte man auch wissen, dass alles läuft. Ja? Aber im Großen und Ganzen, wenn man ein kleines Team hat, muss man ja oft sowieso zum Schluss noch irgendwo abzeichnen oder unterzeichnen. Das heißt, tatsächliche Unglücke oder wie auch immer man es nennen will, kann man in der Regel ja verhindern. Aber wirklich alles selber machen ist sowieso illusorisch. Ja, damit bringt man sich vielleicht in ein frühes Grab, aber nicht wirklich die Firma zum Erfolg. Und letztendlich möchte ich ja eben wirklich auch das Beste für unsere Mieter und Kunden hier haben. Das habe ich ja nicht, wenn ich meinen Mitarbeitern nichts zutraue und sie nicht bestärke darin, dass sie schon ihren Job gut machen können.
Ich denke, du hast völlig recht. Als Vorgesetzter ist dann nur ein guter Vorgesetzter, wenn auch dazu in der Lage ist, dass die Mitarbeiter gut und effektiv arbeiten. Nicht, dass du selber alles weißt oder so. Das ist ja gar nicht das Ziel. Aber du schaffst das nur, wenn du auch die Mitarbeiter motivieren kannst. Das schaffst du auch wiederum nur, dass du den richtigen Zugang hast. Und ich denke, dass das du schon früh mit chinesischer Kultur zu tun hattest und lange in China lebt, hat sicherlich dazu beigetragen, dass du weißt, wie man diesen Zugang sozusagen findet und das auch bedient. Weil ein anderer Gast, der Tilman Riege als interkultureller Trainer, hat mir interessante Theorie gezeigt, warum deutscher Chef, chinesische Mitarbeiter oder andersrum, gibt es ja auch häufiger, dass sie nicht zueinander finden, weil man einfach von anderen Perspektive her auf eine Sache zugehen und dann fühlen sich beide missverstanden und dann Misstrauen könnte entstehen. Das ist natürlich ein Vorteil, dass du dich sehr gut, vielleicht auch instinktiv schon damit auskennst.
Das kann durchaus sein. Ich muss zugeben, dass ich nicht mehr so sehr firm bin. Ich habe natürlich im Studium auch die ein oder andere interkulturelle Theorie kennengelernt. Aber mir ist tatsächlich im Kopf geblieben, was unser Professor Englert einmal sagte, weil ich persönlich es gar nicht schlecht fand, als Tipp. Als er sagte, bevor Sie ganz hektisch versuchen, sich an jede einzelne interkulturelle Verhaltensweise zu erinnern oder an jede einzelne chinesische Besonderheit, merken Sie sich einfach Folgendes. Wenn Sie das erste Mal Ihren neuen chinesischen Geschäftspartner treffen, dann stellen Sie sich einfach vor, das wäre Ihr erster Antrittsbesuch bei Ihren Schwiegereltern und benehmen Sie sich entsprechend. Und ich finde, er hat nicht Unrecht. Natürlich haben einige erst mal gesagt, was meinen Sie denn? Und er sagte, naja, Ihre Schwiegereltern, wenn Sie die das erste Mal besuchen, dann wissen Sie, die werden später mal sehr großen Einfluss darauf haben, ob es in Ihrem Familienleben einigermaßen friedlich und angenehm zugeht, ja, oder ob Sie vor jeder Familienfeier denken, ach du liebe Güte, das kann ja was werden. Und dann sagt er, und weil man das ja weiß, benimmt man sich eigentlich automatisch höflich und respektvoll, wenn man das erste Mal auf die trifft. Egal aus welchem Kulturkreis man stammt. Und er hat insofern recht, als dass ich auch noch nie erlebt habe, dass irgendwo geschäftliche Verhandlungen gescheitert sind, weil vielleicht ein ausländischer Geschäftspartner versehentlich eine Visitenkarte nur mit einer Hand überreicht hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dinge daneben gehen, wenn man innerlich mit so einer Art neokolonialer Überlegenheit oder Arroganz auftritt. Denn dafür haben sicherlich die chinesischen Geschäftspartner dann ein feines Gespür und denken, na, wenn der uns nicht richtig ernst nimmt, überlegen wir uns auch noch mal, ob wir wirklich Geschäfte gemeinsam machen sollten.
Das ist richtig. Also der Anfang macht schon eine große Rolle aus oder großer Anteil aus, ob die spätere Kommunikation gut läuft oder nicht. Und ich möchte nochmal auf die Mieter kommen, nämlich die Mieter sind ja deine Kunden und sind auch mittelständische Unternehmen aus Deutschland, unter anderem auch aus anderen Ländern. Welche Firmengröße haben deine Mieter, die bei euch ihre Büros haben? Oder wie groß sind die Büros circa, so dass ich ein Bild habe?
Ich bin erleichtert, dass du nach den Büros fragst, denn die Firmengröße könnte ich dir gar nicht unbedingt nennen.
Stimmt.
Also bei einigen schon. Wir haben tatsächlich jetzt seit neuem PICC, also People's Insurance Company of China, hier unter unseren Mietern, aber nur mit einem kleinen Büro. Das liegt daran, dass wir jetzt auch Teil der neuen Shandonger Pilot-Freihandelszone sind. Und da gibt es für Versicherungsfirmen und Banken und andere Finanzinstitute gibt es einige interessante neue Produkte, die sie ausprobieren können, wenn sie eben hier auch ein Büro registriert haben.
Ach so.
Aber bei nicht jeder meiner Mieterfirmen weiß ich automatisch, wie groß genau deren Firma ist.
Klar.
Unsere Büros sind im Schnitt, also unser Standardbüro ist 64 Quadratmeter. Ja, also nach deutscher Rechnung. Du weißt, in China werden immer die Baufläche angegeben und dann noch anteilig alle Gemeinflächen. Aber ich sage jetzt mal das, was unsere deutschen Zuhörer auch verstehen. Das ist so unser Standardbüro. Davon haben wir die meisten Büros. Wir sind insgesamt 112, verteilt auf 9 Stockwerken. Das größte Büro hat schon 300 Quadratmeter, aber davon haben wir, glaube ich, insgesamt zwei. Und ansonsten wirklich nur 9 mal knapp 200. Und der Rest ist wirklich, dann sind die 62 ungefähr.
Das heißt ja, mit 60 oder 70 Quadratmeter, da sind unter 10 Mitarbeiter auf jeden Fall, wenn du sagst,
Ja.
es gibt auch deutsche Unternehmen. Kann das sein, dass die überwiegend Salesbüro oder Vertretungen die Aufgabe haben? Also andere großartige Funktionen kann man ja in so eine kleine Fläche wahrscheinlich nicht mehr unterbringen, ne?
In der Tat nicht. Also die allermeisten unserer Büros hier sind Distributionsbüros. Und es stimmt auch, du hast mit den unter 10 Mitarbeitern hast du auch recht. Das ist bei den allermeisten so. Aber wir haben auch durchaus eine japanische Firma, die oder ein Joint Venture. Also als sie bei uns eingezogen sind, waren sie rein japanisch und dann sind sie noch mit einem chinesischen Kooperationspartner zusammengegangen. Die machen Robotertechnik und die haben bei sich auch so ein, ja, ich sage mal, das sieht aus wie eine Hightech-Carrera-Bahn ein bisschen, wo sie also ihre Technik ausprobieren. Wenn die hier bei uns gelegentlich mal ihre Gefährte spazieren fahren auf dem Hof, gucken wir immer ganz begeistert, aber wir sind ganz brav und machen davon keine Handyaufnahmen, auch wenn das alles sehr spannend ist. So, obwohl wir nicht genau beurteilen können, wofür dann wirklich die neuesten Entwicklungen tatsächlich vielleicht mal irgendwann eingesetzt werden. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Wir haben unter anderem auch eine Firma bei uns, Cloud Shop. Die Firma wird dir unbewusst bekannt sein oder zumindest das Produkt, in dem ihre Software hauptsächlich eingesetzt wird. Und zwar spreche ich von den automatischen Verkaufsautomaten, wo du mit Alipay und mit WeChat und allen möglichen anderen zahlen kannst, an allen Metro und also an allen U-Bahn-Stationen in
Okay.
ganz China. Ja? Die sitzen hier, also zumindest mit dem Qingdao Büro, auch bei uns im obersten Stockwerk. Und haben eine sehr interessante interaktive Karte, an der quasi permanent es blinkt und blickert, wenn irgendwo an irgendeinem Standort in China jemand eine Nudelsuppe oder eine Cola oder sonst irgendetwas kauft. Also du siehst, es macht schon auch einfach Spaß, nur zu sehen, welche unterschiedlichen Bereiche vertreten sind. Ja.
Das heißt auch neben Sales auch Entwicklungsbüro und IT-Funktionen sind hier auch drin. Wir wollen ja das Podcast-Programm für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen so ein bisschen als Hilfswerk aufbauen und Empfehlungen aussprechen, um in China erfolgreich zu sein. Deswegen frage ich nochmal ein bisschen in Richtung deutsche Unternehmen, die nach China gehen oder die überlegen, nach China gehen, in China zu investieren. Siehst du jetzt in dem Laufe der 22 Jahre, in German Center warst du auch schon über 15 Jahre tätig, siehst du da einen bestimmten Trend, ob da, sagen wir, noch weiterhin viele deutsche Unternehmen nach China strömen oder jetzt zur Corona-Zeit ist es da weniger oder mehr? Siehst du eine bestimmte Bewegung?
Also ich sehe hauptsächlich, dass die größeren Firmen nicht mehr strömen. Das ist in vielen kleineren Standorten noch so, dass sich die lokalen Regierungen das wünschen würden und dass sie dann bestimmte größere bekannte Markennamen im Kopf haben, von denen sie sich wünschen würden, dass die sich dort ansiedeln. Das passiert aber tatsächlich ja nur noch sehr selten. Und dass es ein bisschen Mut braucht, für die lokalen chinesischen Regierungen sich zu trauen, wirklich kleine und mittelständische Unternehmen bei sich ansiedeln zu lassen. Wenn das Produktionsfirmen sind, ist es immer einfacher, weil sie dann automatisch denken, okay, das hat Potenzial, da wird es viele Arbeitsplätze geben, da sind sie dann etwas offener. Ich sehe eigentlich von den kleineren und mittelständischen Unternehmen auch, dass immer noch jetzt viele ihr erstes Büro oder ihre erste Firma hier gründen, aber die sind keine China-Neulinge mehr, nicht auf dem Markt.
Okay.
Die sind dann schon 10 Jahre oder länger sogar teilweise hier unterwegs, haben ein Vertriebsnetz aufgebaut und kommen zum Teil an Punkte, wo sie sagen, ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter oder wir haben den Eindruck, dass wir nicht mehr weiterkommen mit dem Agentennetzwerk und wir denken, dass wir bestimmte neue Produkte vielleicht besser selber vermarkten könnten, als das vielleicht eine Agentur kann. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Ideen dahinter. Die eröffnen dann eben tatsächlich das erste eigene Büro in China, aber sind nicht wirklich klassische China-Neulinge. Also dass man sagt, okay, die waren noch niemals da, die haben noch keine Kunden oder haben noch keine Eindrücke. Und ich persönlich denke, das intensiviert die Erfahrung mit China als Markt.
Das heißt, früher vertreibt man seine Produkte über Partner und heute möchte man selber vor Ort verkaufen, neue Kunden kennenlernen oder gegebenenfalls auch mit den Kunden gemeinsam neue Produkte entwickeln.
Das stimmt tatsächlich alles drei. Also viele der Firmen wollen gar nicht unbedingt von Anfang an sagen, ja, wir wollen China direkt selber aufbauen, ja. Und manche sagen auch, nein, also in bestimmten Regionen sind wir ja froh, dass wir einen guten Vertriebspartner haben. Dem müssen wir das auch nicht unbedingt abnehmen. Es kommt auch ein bisschen zum Teil auf das Produkt an. Es gibt manche Firmen, die sagen, es gehört zu unserer Firmenkultur, dass wir neben dem Produkt auch Bewusstsein wecken. Ja, also ich denke, ich darf das sagen. Wir haben als eine Mieterfirma die Firma Grünberg Wasseraufbereitung aus in der Nähe von Augsburg. Und da gehört das mit zur Firmenkultur, dass sie einfach auch Wissen um Wasser, um Wasserqualitäten und alles, was mit Wasser zu tun hat, mit vermitteln wollen. Das ist natürlich für einen klassischen Distributor ein bisschen viel verlangt. Der versteht sicherlich was von den Produkten, aber vielleicht nicht so viel jetzt noch von allem Möglichen, was man sonst über Wasser wissen kann. Und insofern haben die sich unter anderem dann aus dem Grund dazu entschlossen, dass sie sagten, wenn wir das aufbauen wollen, dass wir eben auch diesen Auftrag noch erfüllen und nicht nur unsere Produkte verkaufen, obwohl sie das natürlich auch tun, dann brauchen wir ein eigenes Büro. Und das kann ich mir vorstellen, dass es für viele andere Firmen auch noch ein Grund ist.
Ja gut, die Entscheidung selber zu verkaufen, selber vor Ort den Markt zu entwickeln, das ist das eine. Das andere ist, der Markt China ist doch anders. In Qingdao ist doch anders als vielleicht in Augsburg oder jetzt an diesem Beispiel festgenagelt oder anders als München. Welche große Herausforderungen siehst du eigentlich für die deutsche Firma, die selber jetzt Vertrieb und Marktentwicklung vor Ort betreiben wollen?
Eine große Herausforderung ganz grundsätzlich, klingt banal, ist es aber nicht und wird häufig unterschätzt, ist die sprachliche Herausforderung. Ich denke, wir beide können es beide nachvollziehen. Ja? Zwischen Chinesisch und Deutsch gibt es viele Möglichkeiten, sich ja, nicht klar zu verstehen. Und selbst wenn beide Seiten Englisch sprechen, aber dann wird es auch nochmal spannend, dann spricht einer chinesisches Englisch und der andere spricht deutsches Englisch und da kann man sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene lustig missverstehen. Also das ist etwas, was oft am Anfang unterschätzt wird und wo manchmal tatsächlich Missverständnisse entstehen, die so gar nicht da sein müssten. Das liegt dann daran, dass die Leute vielleicht keine Erfahrung darin haben oder eben tatsächlich einfach nicht bewusst sind, dass wenn ich Supermarkt sage, ich dazu vielleicht ein anderes Bild im Kopf habe als ein chinesischer Kollege.
Ja, das ist wirklich richtig, weil das gegebene Muster ist wahrscheinlich ganz anders für ein Produkt, für ein Business oder für ein Businessmodell. Das heißt, selber das Geschäft zu vermitteln an Geschäftspartner ist gar nicht so leicht, wie wo früher vielleicht ein Partner oder ein Agent das geholfen hat. Jetzt muss man selber machen und stellen doch vielleicht fest, dass viele Überraschungen da sind, das vorher nicht gedacht hat. Was muss man dann tun? Muss man dann versuchen, den Kunden quasi von seinem Muster zu überzeugen? Oder was ist das Erfolgskonzept? Was ist da aus deiner Beobachtung her?
Da würde ich mal ganz im Stile der Rechtsanwälte, wo mich das immer etwas entnervt, wenn die sagen, das kommt darauf an. Aber es ist tatsächlich so, es kommt ein bisschen natürlich darauf an, zum einen, was für ein Produkt man hat und dann auch, wie der einzelne Kunde oder der Fall ist. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall als absolut notwendig erachte, ist, dass man aus dem, wenn man sein erstes Büro eröffnet in China, egal was es ist, jetzt legally speaking, ob das ein Rep Office oder ein FIS ist, alles egal, man braucht eine Person, mindestens eine, die im Headquarter schon gearbeitet hat, die die Firma versteht, die das Produkt versteht, die die Kollegen im Headquarter kennt, und diese Person muss man nach China schicken, weil diese Person dann übersetzen muss. Aha. Zwischen den chinesischen Mitarbeitern, die neu dazukommen, und man kann es meines Erachtens nicht unbedingt ersetzen, indem man einen neu eingestellten chinesischen Mitarbeiter für ein paar Wochen nach Deutschland holt. Ja, der wird in der Zeit mit dem Produkt neu geschult, dann soll er seine ganzen Kollegen kennenlernen, dann soll er sich überlegen, wie man das alles für China machen kann. Und alles vorgestern im schlimmsten Fall. Das ist tatsächlich nicht dasselbe, als wenn die Kollegen in Deutschland sagen, da weiß ich, ich kenne zumindest den Büroleiter oder die Büroleiterin, kenne ich schon. Es ist im Grunde genommen auch nicht so wichtig, ob das nun ein gebürtiger Saarländer ist oder ob das ein chinesischer Mitarbeiter ist, der vielleicht in Deutschland studiert hat und dann bei der Firma 5 Jahre gearbeitet und danach dann irgendwie nach China geht. Das Entscheidende ist, dass die Person wirklich die Firmenkultur in Deutschland aufgesogen hat und das dann und wirklich dann vermitteln kann. Das ist ein anstrengender Job, wie ich von vielen Leuten, die diesen Job machen, weiß. Aber in der ganzen Zeit, die ich wirklich jetzt in China hier lebe und arbeite, habe ich noch nicht erlebt, dass es anders wirklich gut funktioniert.
Ein Mitarbeiter aus der Zentrale nach China schicken, um sicherzustellen, dass diese DNA auch nach China gebracht werden kann. Das ist das eine. Und auch sich auskennt mit den Produkten und so weiter, mit den Anbahnungsprozessen und mit vielen Details. Das ist das eine.
Und dazu, das andere, entschuldige, wenn ich kurz unterbreche.
Bitte.
Das Wichtige oder das Gute daran, wenn man so jemanden hat, ist eben auch, der hat das Vertrauen der Kollegen in Deutschland. Und das heißt, wenn von dem Vorschläge kommen, wie man das Produkt oder die Prozesse abändern kann, sodass sie für die chinesischen Kunden besser und interessanter sind, dann ist das für das deutsche Headquarter leichter anzunehmen. Wenn das von einem neu eingestellten chinesischen Mitarbeiter kommt, dann habe ich wirklich oft schon erlebt, dass die dann sich mal ein bisschen auskotzen müssen, entschuldige, wenn ich das so direkt sage, weil die dann erleben, dass im schlimmsten Falle ihre deutschen Kollegen denken, sie wollen einfach nur jetzt alles verwässern und nur irgendwie schnelles Geld machen und hätten die Firmenstrategie nicht verstanden und. Und da hat dann jemand, der schon Jahre mit den Kollegen in Deutschland zu tun hat, einen gewissen Vertrauensvorteil. Das ist also auch für die Idee, dass Deutschland sich tatsächlich öffnet und sagt, naja, vielleicht könnten wir wirklich da was anpassen, wenn uns das weiterhilft im chinesischen Markt, dass das einfacher ist, wenn die sagen, naja, der weiß ja eigentlich, wie wir das hier machen, aber okay, wenn das wirklich so anders ist, dann überlegen wir das mal. Auch dafür ist das von Vorteil.
Ja, also wer verstehen uns blinkt, das ist genau, was ich eigentlich auch betonen möchte, weil das nach China bringen, also das Deutsche nach China bringen, das ist das eine. Das andere ist auch von dem Markt auch zurück in die Zentrale rein und dann sich anzupassen. Das ist exakt das, was ich eigentlich auch fragen wollte. Du hast schon die Frage beantwortet. Nur für mich gilt noch zu fragen, du hast ja viele Unternehmen vielleicht auch beobachtet. Welche Stellenschraube ist es empfehlenswert, dass man da ein bisschen chinesischer wird und in seinem Geschäftsmodell, ob das jetzt an Funktion oder Preis oder an Vermarktung oder vielleicht Kommunikation mit den Kunden, also wo eigentlich siehst du am meisten Bedarf für die Lokalisierung sozusagen?
Immer über Kommunikation und zwar sowohl mit den Kunden als auch mit dem Haupthaus.
Okay.
Ich weiß, dass ein Bekannter von mir, der hat früher für einen deutschen Zertifizierer gearbeitet und der Chef, der in Deutschland saß, war immer entsetzt, wenn er gesehen hat, wie lange Zeit für ganz einfache Factory-Checks eingeplant waren. Der hat sich jedes Mal aufgeregt aus Deutschland heraus und gesagt, das ist ja unglaublich, wieso brauchen Sie jedes Mal 5 Tage Geschäftsreise dorthin? Also das ist ja, ich habe mir das angeschaut, das ist keine 150 Kilometer weg von Shanghai, wo Sie sind. Also das geht ja wohl ein bisschen schneller hier und dann brauchen Sie da eigentlich nur mal zu gucken, wie die Produktionsprozesse sind. Also das ist und da konnten, die haben verzweifelt versucht zu erklären, dass eventuell mit bestimmten Gegebenheiten, ich meine, das ist alles ungefähr 15 bis 18 Jahre her, dass vielleicht nicht alles so schnell geht, wie er sich das vorstellte. Es war nichts zu machen. Es war tatsächlich also nur über das Direkterlebnis zu machen. Die haben also eine Sache gemacht und das könnte ich durchaus auch anderen Firmen empfehlen. Die haben nicht getan, was man gerne tut, wenn der Chef aus Deutschland kommt, nämlich vorher alle möglichen Verträge schon so weit aushandeln, dass der Chef quasi nur dann auf einem roten Teppich nach dem anderen einherschreitet und wichtige Verträge unterzeichnen darf, sondern die haben bestimmte notwendige Dienstreisen zu den schwierigsten und anstrengendsten Kunden so geplant, dass die in den 3 Wochen kamen, in denen der Chef das erste Mal zu Besuch kam. Und sind dann mit dem wirklich in die kleinsten Workshops gefahren, die im letzten Nest irgendwo in Jiangsu lagen, wo man also dann, wo es abends dann nach 9 nur noch Dieselstrom gab und was nicht alles. Und haben es so dann einfach geschafft, indem sie die Arbeitswirklichkeit vorgeführt haben, mindestens mal diese eine Hürde zwischen sich und dem Haupthaus aus dem Weg zu nehmen und auch zu sagen, wir wollen doch, dass der Kunde tatsächlich es am Schluss schaffen kann, die Zertifizierung zu bekommen. Das heißt, wir müssen uns auch so viel Zeit nehmen, wie wir brauchen, um dem Kunden das zu erklären, was er tun muss. Und es geht eben manchmal nicht so schnell, wie es vielleicht in Deutschland geht, wo der Kunde das sowieso alles schon weiß, wie es sein soll. Ja, und das, es sind manchmal wirklich kleine Dinge, kleine Stellschrauben, Anpassungen generell zu sagen, es liegt immer am Preis oder es liegt immer am Aussehen. Das ist ein bisschen zu einfach oder zu generell. Also sicherlich sind die Rezeptionsgewohnheiten vieler Chinesen anders und ich weiß noch die ersten Geschichten von VW und anderen Automakers, die nach China kamen und sagten, damals hatten die Menschen, die in einem Wagen gefahren wurden, die hatten einen Fahrer. Und das heißt, die saßen hinten. Die hätten es dort gerne auch bequem gehabt und da wurde also das Chassis, immer das Fahrgestell verlängert von den meisten Limousinen, damit eben hinten drin, da saß ja derjenige, der sich das Auto geleistet hat, auch schön bequem zu sitzen war. Ich selbst bin 1,80 Meter groß, ich weiß das immer sehr zu schätzen,
Ja, klar,
wenn
klar,
mich
klar.
mal jemand mitnimmt. Aber das ist ja gut am Aussehen. Vielleicht merkt das jemand, der jetzt Autofreak ist, sofort und sagt, Mensch, das sieht irgendwie länger aus. Also mir würde es sonst gar nicht auffallen. Ja? Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die einem auf einmal einfallen, früher als alle Handys in China noch hauptsächlich um den Hals getragen wurden an Lanyards. Da haben, ich meine, das war Siemens, die kamen ursprünglich ohne so einen Haken, ohne so eine Öse auf den Markt und die haben ganz schnell ihr Handy umdesignt für den chinesischen Markt.
Ja,
Also
ja.
vielleicht nicht nur für den chinesischen, aber das war damals noch ganz undenkbar, dass man das nicht hat. Manchmal sind es wirklich ja kleine Dinge, ja, die man einfach so umändert. Manchmal sind es Dinge, auf die ein Mitarbeiter aufmerksam macht, und manchmal sind es einfach Dinge, die mir jetzt nach all der Zeit erst wieder auffallen, wenn mich jemand darauf anspricht, der noch nicht so lange da ist.
Ja, das ist richtig. Also ich denke mal, man muss wirklich seine eigene Erfahrung machen in China. Du hast ja auch sehr anschauliche Beispiele genannt, wo vieles in China sehr langsam ging, was zu Unverständnis führt. Aber China entwickelt sich ja auch sehr schnell. Jetzt plötzlich gibt es auch Themen, die deutlich schneller ist als in Deutschland. Das führt wieder auch zu Missverständnis oder andere Kommunikationskanäle. Jetzt sage ich mal, die Vertreiben von Waren im Internet oder in Apps oder in solche Livestream-Shows. Das sind ja so neue Bewegungen. Wie sehr sollen eigentlich die deutschen Unternehmen sich daran anpassen?
Das ist fast keine Frage von soll, sondern eine Frage von möchten Sie in China verkaufen? Ja, dann bitte hier links abbiegen, da geht es zu WeChat.
Okay.
Das muss ich wirklich sagen. Ich denke, die meisten Zuhörer haben schon mal von WeChat gehört, also von der chinesischen Mega-App, mit der wirklich alles von bezahlen zu kaufen zu Messages versenden und sich darstellen möglich ist und mit der ich auch alles mache oder fast alles mittlerweile, obwohl ich mich lange dagegen gesperrt habe aus Prinzip, weil ich die sozialen Medien gar nicht so sozial fand, aber das ist ein anderes Thema. Mittlerweile ist WeChat aber tatsächlich unverzichtbar für jede Firma, die in China Geschäfte machen will. Also sein eigenes Firmenkonto zu haben bei WeChat ist in China so normal wie eine Website zu haben und auch so wichtig. Also ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, und es ist, dass wir das nicht hätten. Und es ist nicht nur bei Konsumgütern so, da ist es natürlich noch stärker. Aber selbst wenn man Büros vermietet, ich habe zwar immer noch Visitenkarten dabei und man tauscht sie auch gelegentlich noch aus. Aber seit etwa 4-5 Jahren, vorher war es noch nicht so absolut unbedingt notwendig, aber seit so, ja, ich würde doch sagen, ja, so seit 4-5 Jahren etwa, ist WeChat derart normal geworden, dass ich nicht nur chinesische junge Geschäftsleute, sondern sogar Regierungsbeamte treffe, die sagen, oh, ja, nee, also meine Visitenkarte habe ich gar nicht dabei. Haben die WeChat, dann können wir uns da ja kurz verbinden. Ja, also das ist inzwischen das neue Normal, die Normalität hier. Also da kann man wirklich, ich glaube, dass fast jeder chinesische Kunde überrascht wäre, wenn eine Firma sagt, nee, also auf WeChat, da sind wir nicht. Ja, das würde ich auch nicht empfehlen.
Verstehe. Und also Kontaktaufnahme und Verkaufen, also wie funktioniert das Verkaufen am besten über WeChat oder über andere App?
Da müsste man tatsächlich eine Firma, die einen WeChat-Shop hat, eher ansprechen. Bei uns kann man also tatsächlich noch keine Mietverträge über WeChat abschließen. Aber insofern funktioniert natürlich das Marketing, dass wir selbstverständlich, wenn wir Events haben oder wenn es etwas Besonderes gibt, wie zum Beispiel, als wir jetzt Ende letzten Jahres unser Management Agreement mit dem Ökopark nochmal um weitere 5 Jahre verlängert haben, dass wir also bis 2025 weiter hier das Gebäude betreiben. Sowas stellen wir natürlich auch auf unserer Webseite, aber wir stellen es selbstverständlich auch auf WeChat und meistens ist es da sogar zuerst, weil das also für unsere Kunden hier vor Ort, ganz egal ob das Chinesen oder Deutsche sind, das ist eigentlich das, wo die zunächst drauf gucken. Ich glaube, das ist vielleicht sogar etwas, was ich noch als Empfehlung sagen kann. Wenn man in China vor Ort ist und auch die meisten Kunden eigentlich vor Ort, dann muss man sich selber daran erinnern, dass man für die Kunden, die man vielleicht auch aus Deutschland noch bedienen möchte, seine Website nicht ganz vergessen darf. Vor lauter Konzentration auf WeChat als Marketingkanal. Das ist nämlich relativ schnell zu, denn im Grunde ist das das Erstaunliche, dass die sozusagen mit WeChat als Plattform so, sozusagen eine Art Internet im Internet geschaffen haben.
Eine andere Matrix sozusagen.
Könnte man so sehen. Wir sind im Moment noch gerade dabei, also wir jetzt als German Enterprise Center, einen Kanal, der uns zunächst eigentlich gar nicht logisch vorkam, auszuprobieren. Douyin, also
Douyin?
Die,
oh.
Deutschen, ja, die deutschen Hörer kennen TikTok und werden sich vermutlich spontan fragen, was macht um Himmels Willen auf dieser Spaß-App ein Bürogebäude, das passt doch gar nicht. Und für Firmen, die keine Konsumgüter verkaufen, erscheint das in der Tat erstmal unpassend. Man denkt sich, naja, also die wollen doch, wer auf Douyin ist, der will doch nicht irgendwas über unsere Büros sehen. Das habe ich auch zuerst, also es war zuerst meine Reaktion. Andererseits denken Kunden selten in Vertriebskanälen. Ja, und auch auf Douyin kann ich also für meine Marke Sichtbarkeit schaffen. Mhm. Und wer weiß, wer da gerade fröhlich sich diverse Videos anschaut und dann über ein Video von uns stolpert und dann morgen seinen ersten Job antritt nach der Uni und sich dann erinnert, wenn er mal ein Büro braucht. Also das nicht, stimmt, dass man das so direkt sehen könnte, aber da sind vielleicht die Kunden von morgen. Und es ist im Moment tatsächlich hier in China das auch so, dass das nicht nur private Nutzer sind, natürlich hauptsächlich, aber da sind sogar Polizeidienststellen, die irgendwelche besonderen Videos, also zur besonderen Warnung oftmals, Achtung, Taschendiebe, fallen Sie nicht auf diese oder jene Masche rein, online stellen und eben auch Firmen zum Teil.
Ja, ich denke, das ist wichtig, dass man offen ist, diese neuen Sachen auszuprobieren, auch wenn, so wie du sagst, manche Ergebnisse noch nicht vorherzusehen ist. Aber dafür sind die ja neu. Man muss ja sozusagen ausprobieren und für sich dann sagen können, ob das hilfreich oder auch nicht. Ich denke, das ist das Mindeste, was man in China machen muss.
Da stimme ich dir völlig zu. Wir haben seit September einen Douyin-Account und haben also bestimmte Dinge, können wir auf jeden Fall schon mal sagen oder kann ich auf jeden Fall sagen. Eins ist immer wichtig, aber ganz besonders auf Douyin wichtig, dass man ein wirklich klares Ziel hat, was man kommunizieren will, was man rüberbringen will auf dieser Plattform. Hm. Ich finde, dass es deswegen dort noch wichtiger ist als sowieso schon, weil nach unserer Erfahrung man wirklich kurze Videoclips nur online stellen sollte, also 10 Sekunden, maximal 20 Sekunden. Alles, was länger ist, wird meistens nicht angeschaut. Und das heißt, man muss sehr, sehr sorgfältig vorbereiten. Am Anfang haben wir gedacht, das schaffen wir gar nicht. Also wir haben dann gedacht, gut, okay, was ist unser Ziel? Gelegentlich schreiben wir auch mal was darüber, wie, wow, wir sind ganz froh, wir haben jetzt einen neuen Defibrillator hier und wenn, falls mal jemandem was passieren sollte, dann haben wir hier jetzt noch ein bisschen mehr Sicherheit. Aber im Großen und Ganzen möchten wir natürlich rüberbringen, dass wir eine Plattform sind, wo sich chinesische und deutsche Firmen treffen und austauschen. Und haben am Anfang gedacht, na, wenn wir so ein bisschen was zu chinesischen Gewohnheiten und deutschen Gewohnheiten machen wollen, das schaffen wir nie in 10 Sekunden. Das geht aber sogar bei komplexen Themen, nur ist es wirklich, wirklich mehr Vorbereitungszeit, als wir gedacht hätten. Und ich kann sagen, es dauert länger und wir müssen sorgfältiger skripten für 10 Sekunden Inhalt als für eine Minute. Denn in der einen Minute kannst du immer noch ein bisschen erklären. Und bei 10 Sekunden muss wirklich alles auch von Anfang an sitzen und darf nicht missverständlich sein. Also das ist eine Herausforderung. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass durchaus auch solche Inhalte mal interessant sind.
Und es macht auch Spaß. Und ich denke, das nächste Mal, wenn ich eine Sondersendung zu digitalem Marketing in China, dann lade ich dich nochmal bestimmt ein. So wie ich das höre, du hast da viele Erfahrungen ausprobiert und kann sicherlich lustige Geschichte berichten.
Wahrscheinlich können da wirkliche Marketingprofis noch viel mehr Geschichten berichten. Aber du hast recht, es macht Spaß. Und das ist wahrscheinlich auch das Tolle an China. Und warum ich nicht denke, dass ich irgendwo anders arbeiten werde noch. Denn eins kann ich sagen, ich bin hier seit 22 Jahren und mir ist noch nie langweilig gewesen.
Tolle Aussage. Ich würde fast sagen, eine Schlussaussage, aber dafür habe ich noch eine oder andere Frage an dich. Und du bleibst erstmal China erhalten, das habe ich verstanden. Und was reizt dich noch an Aufgabe in China? Frage ich mal so. Du wirst ja China nicht verlassen wollen, aber was reizt dich dann noch auch Aufgabe in China zu machen?
Mich reizt aktuell zu sehen, ob und wie sich unser German Enterprise Center Marke weiter ausbauen lässt. Wir haben nämlich, und das freut mein Team und mich natürlich hier besonders, durchaus Anfragen auch aus anderen Städten bekommen, also aus Shenzhen, aus Chengdu auch, die sich interessiert haben, die entweder online über Fernsehkanäle oder auch in überregionalen Zeitungen, wenn ich mal wieder interviewt wurde, dazu Informationen gelesen haben und die sich dann denken, ach guck, das ist Qingdao, ja gut, das ist doch auch keine First-Tier-City, dann können wir doch vielleicht auch mal anfragen, wenn die jetzt auch nicht nur in Shanghai oder Peking sind. Und natürlich muss man immer sehen, ob das jeweils fu so funktioniert, wie die Erwartungshaltungen sind auf beiden Seiten und ob es auch unbedingt überall so ganz genau laufen muss, wie jetzt hier in Qingdao oder ob wir vielleicht eben auch uns anpassen müssen und sagen, naja, in Qingdao machen wir es auf diese Art und Weise und in Chengdu machen wir es wiederum ganz anders. Das wird sich dann noch zeigen, aber das finde ich persönlich momentan wirklich sehr, sehr spannend.
Da wünsche ich dir natürlich viel Erfolg. Ich denke, mit deiner Führungsart und mit deinem tollen Team und in Zusammenarbeit mit German Center in Shanghai kriege ich dir sicherlich das auch gut hin, immer weiter diese Marke zu entwickeln. Und ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich noch.
Gerne.
Ich denke, somit können die Zuhörer dich noch besser kennenlernen. Ich denke, brauche nur kurze Antwort. In China hast du mittlerweile schon die Erfahrung, regelmäßig auch Chinesisch zu kochen für dich?
Jein. Kochen tue ich, weil ich essen muss. Nicht, weil ich es besonders liebe oder weil es sogar mein Hobby wäre.
Okay.
Das muss ich da vorausschicken. Und ich bin seit ungefähr, ich weiß gar nicht, 17 Jahren oder 18 Jahren. Na gut, ich brauche dich auch nicht fragen, du weißt es auch nicht. Also ich bin Vegetarier seit 3 habe ich das beschlossen. Egal, auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Und das heißt, ich kombiniere meistens. Ja, also ich kombiniere oft westliche und chinesische Optionen. Beispielsweise gibt es zum Drachenbootfest, kriege ich gerne mal selbstgemachte Soße geschenkt und die kann man hervorragend noch mit, also wenn sie süß sind, ich kriege meistens die süßen, weil die anderen sind nicht vegetarisch, die kann man gut mit bisschen Honig und frischem Obst kombinieren und dann ist es ein hervorragendes Frühstück, wenn auch nicht sehr chinesisch.
Chinesisch, gutes Stichwort. Du sprichst ja Chinesisch und du nutzt vielleicht auch häufiger. Wenn du, sag mal, privat oder sogar, das ist meistens auch Indiz, träumst du auch manchmal in Chinesisch?
Ich weiß noch nicht mal, ob ich träume, beziehungsweise ja, ich glaube selbstverständlich der Wissenschaft, dass ich träume. Aber im Gegensatz zu meiner Schwester weiß ich leider, wenn ich aufwache, normalerweise nicht mehr, was ich geträumt habe. Insofern kann ich dir noch nicht mal sagen, ob ich auf Chinesisch oder auf Deutsch träume. Aber ich kann dir eins sagen, wenn mir jemand eine bestimmte Geschichte oder Begebenheit auf Chinesisch erzählt hat und ich soll sie dann jemand in einer anderen Sprache, auf Englisch oder auf Deutsch erzählen, dann fällt mir das sehr, sehr schwer, weil ich dann die ganze Zeit im Kopf das Chinesisch, was ich abgespeichert habe, aufrufe. Und dann muss ich schnell noch übersetzen, bevor ich es ausspreche. Also vermutlich träume ich auch auf Chinesisch.
Und in deinem WeChat-Account hast du mehr chinesische Kontakte oder internationale Kontakte?
Das schließt sich in meinem WeChat-Account nicht unbedingt aus. Also ich habe sicherlich, also ich denke, wenn ich rein von Herkunft gehe, habe ich bestimmt mehr chinesische Kontakte. Mhm. Aber viele von denen leben und arbeiten auch im Ausland. Zum Beispiel mein Austauschpartner von 1990, Hu Xihao, der lebt und arbeitet mindestens so lange, wie ich in China bin, ist er in den USA. insofern, und so ist das bei einigen Kollegen und Kolleginnen und Freunden und Bekannten dort. Natürlich ist meine Familie auch auf WeChat inzwischen. Nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich vielleicht WhatsApp runterladen kann, aber dass ihnen das nichts nutzen wird, weil ich das dann nicht nutzen kann, wenn ich in China bin. Also haben sie dann gesagt, gut, was müssen wir denn runterladen, damit wir dich auch in China erreichen können. Und insofern habe ich dafür gesorgt, dass sich WeChat auch in Deutschland weiter ausbreitet.
Bist du in Qingdao unterwegs mit U-Bahn oder mehr mit Taxi oder Didi unterwegs?
Mit der U-Bahn sehr selten, einzig und allein aus dem Grund, dass die noch nicht bis zu mir nach Hause ausgebaut ist. Da ist Qingdao tatsächlich gegenüber jetzt Shanghai noch ein bisschen zurück. Es gibt zwar schon U-Bahn, das meiste ist aber auf der anderen Seite der Bucht, also wir sind ja Westküste, West Coast New Area, wie es heißt. Und wir haben hier auch schon die Linie 13, aber die führt leider nicht bei mir zu Hause vorbei. Also ich bin entweder mit Bus unterwegs, aber doch auch der Schnelligkeit halber häufig mal mit Taxi.
Ich habe meine letzte Frage, und zwar hast du noch einen weiteren China-Experten aus deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, der mein Gast sein kann oder eine China-Expertin?
Ich versuche mir gerade zu überlegen, wen der vielen Leute, von denen ich denke, die wären bestimmt ganz spannende Gesprächspartner, ich jetzt nennen soll. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar schon mit ihm Kontakt aufgenommen hast, aber ich denke, dass Zhou Xiaorong von JP Contagi ein
den
toller Gesprächspartner wäre. Den hatten wir. Der den ist nämlich, siehst du, dann hast du schon jemanden aus Ludwigshafen.
Ah, siehst du.
Ja, schon vor mir. Dann überlege ich gerade, meinen Kollegen hast du wahrscheinlich noch nicht interviewt, den Matthias Müller, den Chef vom German Center Taizan.
Stimmt, den könnte ich nochmal angehen, den Matthias, richtig.
Den könntest du auch nochmal, der hat nämlich, vielleicht wäre der mal für einen Podcast interessant, nach Jahrzehnten in China zurück nach Deutschland. Denn, das darf ich erzählen, Matthias ist noch bis Ende März bei uns sozusagen in unserer Mini-Gruppe Shanghai, Taizang und Qingdao. Und dann geht er zurück nach Deutschland. Und das ist bestimmt nach so langer Zeit auch sehr spannend.
Ah ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich freue mich natürlich, wenn Matthias Zeit hat. Und danke für deine Idee.
Gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, auch besten Dank für deine Zeit und wünsche dir noch ein frohes neues Jahr und Chunjie Kuai Le.
Chunjie Kuai Le, Niu Nian Da Ji. Dankeschön.
Also, tschüss.
Tschüss.